Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt sagt, ach nicht jetzt heute der mit seiner Kinosendung. An so einem Tag, an so einem Wochenende, da denken wir nicht an Kino. Aber ich sage nur eins, es wird auch ein Überdruss entstehen. Spätestens morgen, so ein Gefühl, also jetzt ist ein bisschen viel Sonne. Und dann kommen auch die Gewitter morgen zum Beispiel. Und dann ist das Kino ein sicherer, ein schöner, ein guter Ort für Sie, wo man der Welt begegnen kann und auch sich selbst begegnen kann. Also insofern, Kinozeit ist immer. Und wir haben auch wunderbare Filme für Sie. Die Minions sind erstmal los, diese kleinen gelben Dinger. Darüber reden wir natürlich. Wir haben die Teams von zwei schönen, sehenswerten Filmen hier bei uns. Zum einen ich sehe aus Österreich und zum anderen eine sehr charmante Kreuzberger Multikulti-Komödie Marry Me. Und das Team ist auch unterwegs und über alles werden wir reden in den kommenden zwei Stunden lang Kino im Radio. Hallo allerseits.
Matoka. Banana.
Banana. Banana.
Banana.
Sie sind gelb, sie sehen aus wie eine Mischung so aus Hydrant und Überraschungseier Innenleben und schon seit Wochen führt kein Weg an ihnen vorbei. Das habe ich jetzt auch gerade erlebt in den USA. Die Minions, die heimlichen Stars aus den beiden Animationsfilmen Ich, einfach unverbesserlich, haben seit Donnerstag jetzt also ihren eigenen Film, die Minions. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Anna Wollner.
Hallo Knut.
Ich weiß ja, du bist auch ein großer Fan der Minions. Hab mir extra für dich nochmal diese Attraktionen im Universal Erlebnispark reingezogen in den USA und Hollywood. Also mir da so ein Ride angetan, wo die Minions da ständig um dich rumfliegen. In Amerika kann man sowieso überhaupt den nicht ausweichen. Es gibt sie in allen Varianten überall zu kaufen. Alle Kinder haben irgendwie so einen Rucksack oder eine Flasche oder irgendwas, was aussieht wie Minions. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Ein Hype, den vielleicht nicht jeder nachvollziehen kann, aber genug Menschen über 10, wie ja auch du, fahren auf die Minions irgendwie ab. Du hast dir den neuen Film schon angesehen. Jetzt also die Minions, die bisher ja sowas waren wie ein brabbelnder Sidekick. Jetzt sind sie also der Mittelpunkt. Man fragt sich, schaffen das diese kleinen Gelben überhaupt dann so einen ganzen Film zu schultern?
Sie schaffen es, vor allem mit ihrem umwerfenden Charme und jeder Menge Witz. Wobei, das ist auch schon ein bisschen das größte Problem des Films, es gibt um diese kleinen, kurzfilmhaften Episoden der Minions ein Storygerüst. Und das ist so dermaßen aufgedrückt und aufgeblasen, dass es wirklich das Einzige am Film ist, was nicht so richtig zünden will. Die erste halbe Stunde ist ein Ritt durch die Minionsche Evolutionsgeschichte, ein wahres Gag-Feuerwerk. Und da fangen die wirklich beim Urschleim an. Denn die Minions, die brauchen immer einen Bösewicht, dem sie dienen können, sonst verfallen sie in eine tiefe Depression. Nur haben sie leider das Pech, dass sie alle ihre Anführer umbringen. Das geht los, das sieht man auch noch schon im Trailer, mit einem T-Rex, der eine Klippe runterstürzt, weil einer den Kopf hebt. Dann haben sie einen Neandertaler, der von einem Bären gefressen wird. Die Ägypter löschen sie bei der Taufe eine Pyramide aus, die sie falsch rumgebaut haben. Und Graf Dracula wollen die Minions zum Geburtstag überraschen, öffnen die Gardinen und ihr Anführer zerfällt zu Staub. Ja, Napoleon schicken sie mit der eigenen Kanonenkugel in die Wüste. Und danach ziehen die Minions sich in die Arktis zurück und werden tatsächlich depressiv. Großartig, sie haben noch nicht mal Lust mehr Fußball zu spielen. Und 1968, 42 Jahre vor Gru, also vor der Minionschen Zeitrechnung, machen sich dann drei auf den Weg, Bob Stewart und Kevin, in die weite Welt und suchen eben einen neuen Bösewicht.
Und da fängt ja im Prinzip dann die eigentliche Handlung an, da geht's los.
Ja, eigentlich so, ja, wirklich nach einer halben Stunde. Mhm. Und diese Handlung hat leider das Superhelden- bzw. Superschurken-Syndrom, das ja auch schon so ein Film wie Baymax hatte. Die Macher um den Regisseur Pierre Coffin, die orientieren sich ein wenig zu sehr an dieser Marvelisierung der letzten Jahre. Denn sie kreieren eine Superschurken, Scarlet Overkill, der die Minions dienen könnten, wenn sie sich denn auf ihren perfiden Plan einlassen würden.
Kommen wir endlich zum Geschäftlichen. Wisst ihr, wer das ist?
La Cucaracha?
Das ist Queen Elizabeth, die Königin von England. Stehlt mir die Krone und ihr sollt alles bekommen, was ihr euch wünscht. Respekt! Macht!
Banana!
Banana!
Ja, Banana trifft es eigentlich ganz gut.
Übrigens, das Original ist Sandra Bullock, ne? Die spricht
genau,
Scarlet,
ja.
Overkill in Amerika. Die Minions sind ja inzwischen, ich habe das ja schon versucht anzudeuten, so ein Massenphänomen geworden. Es gibt ja auch hunderte von so witzigen kleinen Kurzfilmen, wo sie die Popkultur auf die Schippe nehmen. Das ist wirklich Kult inzwischen. Gibt es solche Elemente auch im Film jetzt?
Gibt es, und das sind auch wieder so Elemente, die eigentlich für uns Erwachsenen gemacht worden sind und gar nicht für die Kinder, denn die können damit überhaupt nichts anfangen. Der Film spielt 1968, natürlich die Hippie-Zeit wird auf die Schippe genommen. New York, es gibt Nerd-Referenzen, Musikreferenzen, Filmgeschichte von den Stummfilmen Klassikern über Anspielungen auf neue Blockbuster. Das ist alles dabei. In London natürlich ein Zebrastreifen-Gag mit den Beatles. Den gleichen Witz gab es allerdings dieses Jahr schon bei Shaun das Schaf. Und diese Kronjuwelen-Story, die erinnert ein bisschen zu sehr an die Muppets, also dieser letzte Muppets-Film Muppets Most Wanted, wo es auch um die Kronjuwelen der Queen ging. Der Film ist eben immer dann am besten, wenn es nur um Stuart, Bob und Kevin geht oder die anderen Minions. Die Menschen, die haben mich wirklich fast schon gestört, aber die Minions, das ist eben Anarchie, Wahnsinn und absoluter Unsinn.
Du hast ja eben schon gesagt, was eigentlich so die drei Hauptelemente sind, die die Minions so unwiderstehlich machen. Also diese Faszination, die ausgeht von diesen komischen Wesen, die ja aussehen wie etwas aufgeblasene Dragees oder sowas. Diese Faszination, die hat ganz offensichtlich für dich auch eine große Bedeutung. Du bist schon irgendwie heute auch in Gelb hier erschienen.
Selbstverständlich. So viel Liebe zu den Minions muss sein, aber es ist nicht nur diese Faszination, sondern auch das Identifikationspotenzial, was sie liefern. Denn sie sind einfach albern, ein bisschen dumm und ein bisschen anarchisch und machen sich einfach über sich selbst lustig. Und das bewundern wir natürlich so ein bisschen, auch wenn die nur brabbeln, beziehungsweise eine eigene Sprache haben, die der Regisseur Pierre Coffin da entwickelt hat, mit so einer Mischung aus Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch. Also man versteht immer so Wortfetzen und kann sich den Rest eigentlich denken. Und das ist auch so ein bisschen das, wir verstehen sie einfach und deswegen lieben wir sie auch. Und wenn wir das Gefühl haben, also wenn wir einen Minion sehen, denken wir halt irgendwie automatisch, das ist Punk und natürlich ist es dann auch cool, auch wenn das jetzt halt irgendwie jeder macht.
Dann Anna, noch ein letztes Wort jetzt also zu dem aktuellen Film, dem Minions-Film. Wir haben ja schon andere Sidekicks, die dann eigene Filme bekommen haben. Wie schneiden denn die Minions jetzt im Vergleich zu denen ab?
Wenn man diese Menschengeschichte weglässt, ziemlich gut. Es gab ja die Pinguine aus Madagaskar, die aus den Madagaskar-Filmen entstanden sind. Da ging es auch schon wieder um Schurken. Also es zieht sich wirklich durch diese Sidekick-Filme so ein bisschen durch. Die Pinguine haben den Vorteil, sie können reden und sich richtig in die Handlung integrieren, aber die Minions ist natürlich eigentlich so ein bisschen, ja, wie dieser Lego-Film, den es letztes Jahr gab. Also einfach Anarchie im Kinderzimmer. Ein bisschen kann man sich vielleicht noch vergleichen zu Scratch aus Ice Age, der die Nuss sucht. Und der hat es ja noch nicht zum eigenen Kinofilm geschafft.
Wird vielleicht noch kommen. Jetzt haben wir aber erstmal die Minions. Dir ganz herzlichen Dank, Anna Wollner, war das über den ersten monumentalen eigenen Minions-Film. Sie hören Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen reden über einen Film mit einem sehr poetischen Titel. Eigentlich seht mich verschwinden, also ein ganz öffentliches Verschwinden. Von der Bildfläche wird da beschrieben, aber was da beschrieben wird, ist sehr erschütternd und sehr bewegend. Und ich denke mir, viele Leute können sich auch an die Bilder erinnern. Es gab eine Kampagne, die allerdings nur ganz kurze Zeit dann eben auf den Plakaten zu sehen war. Dann wurden diese Bilder abgehangen. Eben von der absolut abgemagerten Isabelle Caro, ein magersüchtiges Model. Und der Film beschreibt jetzt ihr Leben, beziehungsweise auch ihr Sterben. Und wir haben uns überlegt, wer kann über diesen Film mit uns reden, über diesen Film, der ihr sehr nahe kommt, nicht in 3 Jahren entstanden. Da haben wir uns überlegt, eine Fachfrau einzuladen. Wir sind sehr froh, dass sie sofort gesagt hat, mache ich, komme ich gern zu euch. Erstmal ganz herzlich willkommen. Martina Hartmann ist Geschäftsführerin von Dick und Dünn. Das ist eben eine Beratungsstelle in Berlin für Menschen, Männer und Frauen mit Essstörungen. Erstmal schön, dass du da bist am Samstagvormittag. Hallo.
Ja, hallo.
Du hast dir den Film angeschaut, sicherlich natürlich schon auch aus beruflichem Interesse. Diese Frau, die ja mit 30 Jahren gestorben ist, sie ist 2010 gestorben. Die Kampagne war 2007. Also ich denke mir, war auch eine große Neugierde da, bei dir logischerweise ein Interesse. Du kanntest sicherlich auch sie schon, also ihre Lebensgeschichte. Wie ging es dir jetzt erstmal, als du in den Film hineingegangen bist, vielleicht sogar erstmal mit einem Unbehagen, mit einer gewissen Angst, wenn man schon einiges über sie weiß? Wie ging es dir da?
Ja, in der Tat. Ich bin wirklich erst mit einem Unbehagen in diesen Film reingegangen. Ich habe nämlich damals schon bei der Kampagne gedacht, oh, das geht ganz schön nach hinten los, hat viel Triggerpotenzial gehabt und eigentlich nicht so den Effekt, den sich der Fotomacher möglicherweise gedacht hat. Und jetzt nochmal sowas. Und in der Tat, mein Unbehagen hat sich auch lange nicht so ganz aufgelöst. Also ich fand den Film, also ich war sehr ambivalent. Er ist einerseits natürlich ein sehr sensibles Porträt einer hochgradig erkrankten Frau und es zeigt natürlich schon auch nochmal deutlich, wie kann eine Essstörung entstehen, dass da viele seelische Themen eine Rolle spielen. Das hat mir gut gefallen, also dass das nicht nur dargestellt wird als Modephänomen oder etwas, was durch die Schönheitsideale alleine hervorgerufen wird, aber er hat natürlich auch so seine Tücken und ich finde nach wie vor durch dieses Abbilden, dieser Frau und diese Frau wird ja auch so ein bisschen zelebriert, ja. Man zeigt sie so in schönen Kleidern, sie wird wunderschön geschminkt und tatsächlich mit viel Weichzeichner kann man sie sogar fast auch schön finden. Mhm. Da habe ich schon auch gedacht, was machen denn diese Bilder wiederum auch mit erkrankten Menschen, die möglicherweise vielleicht sich auch da wieder so ein bisschen angetriggert fühlen.
Also in dem Film kann man ihre Familiengeschichte sehr gut nachvollziehen. Das wird übrigens auch ziemlich spät erst erzählt. Also man ist eine Weile erstmal so auch etwas verstört mit ihr zusammen. Man erlebt sie so und dann erfährt man schon sehr viel. Aber was man eigentlich nicht erfährt, ist, was jetzt wirklich die Krankheit direkt in dem Augenblick für sie bedeutet. Also es wird jetzt nie gesagt, was macht sie, jetzt ist sie, was ist sie, nichts. Das ist im Film völlig ausgeblendet.
Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe auch wenig gemerkt, wo sich die Erkrankung im Alltag bemerkbar macht. Also eigentlich, wer mit 30 Kilo unterwegs ist, dem muss es zwischendurch eigentlich auch schlecht gehen. Also die Schwierigkeiten im Alltag, wie macht sie es mit dem Essen, wie kriegt sie das überhaupt hin, das wurde so überhaupt nicht dargestellt. Das habe ich auch vermisst. Es wurde eher so dargestellt, dieses sehr glanzvolle, sie wird überall nachgefragt, sie wird überall interviewt. Sie sagt sogar selber ganz stolz irgendwann zwischendrin, ne? So, selbst Isabelle Huppert hat mich begrüßt und ja, also das zeigt erstmal so die glanzvollere Seite des Ganzen. Ja. Das ändert sich nachher, aber okay, also das fand ich schon auch erstmal ein bisschen schwierig anzuschauen,
Also Kiki Allgeier hat eben 3 Jahre die Regisseurin mit ihr gelebt gewissermaßen, ist wirklich immer dabei und hat sich viel Zeit genommen und das gefällt mir übrigens gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil es ist eben nicht die normale Talkshow-Situation. Es ist eben nicht das, was man im Fernsehen schnell mal macht, so eine Geschichte zu erzählen, sondern wir sind dann schon lange mit ihr zusammen. Aber was du sagst, ist ja vielleicht auch eine unterschwellige Kritik an dieser Person. Also das ist Ambivalente, sie genießt es eben auch in der Öffentlichkeit zu stehen.
Genau, das ist wahrscheinlich auch das, was der Film auch ganz gut zeigt. Also diese Isabelle Caro hat durch die Erkrankung und dadurch, dass sie damit so öffentlich wurde, natürlich einen Wahnsinnskrankheitsgewinn gehabt. Und das so darzustellen, finde ich erstmal sehr mutig. Ja. Macht's aber auch schwierig, weil letztlich viele könnten jetzt so auch auf diese Schiene kommen, wenn ich da so glorifiziert dargestellt werde, ich werde postmortem vielleicht noch so gefeiert. Ich gucke mir auch Pro-Ana-Webseiten an, das sind solche Webseiten, die Magersucht eher als Lebensstil propagieren. Und da ist schon auch so ein Stück weit so ein Heldentum, um diese Isabelle Caro zu finden. Deswegen, also Ich bin da sehr hin und her gerissen. Aber das Gute ist, sie nimmt sich Zeit, sich diese Frau genau anzuschauen und zeigt auch sehr schöne poetische Bilder. Also das halte ich dem Film sehr zugute. Ja.
Also man hat sehr gemischte Gefühle, ambivalente Gefühle, die ich gut verstehen kann. Man lernt natürlich auch eine faszinierende, sehr starke, besondere Persönlichkeit kennen. Auch das muss man ja sagen, sie ist ja auch ein Mensch jenseits der Krankheit. Sie ist erstmal auch eine kreative Frau, sie hat Schauspielerin gearbeitet, hat ein Buch geschrieben über ihr Leben. Aber diese gemischten Gefühle kann ich gut verstehen. Und was vielleicht jetzt wichtig ist für Leute, die uns jetzt zu hören. Was sind denn so Alarmsignale? Ihr seid eine Anlaufstelle nicht nur für Betroffene, sondern eben auch für Angehörige von Betroffenen. Und das ist immer so die Frage. Wann merke ich, dass jetzt mein Kind, meine Freundin, wer auch immer, mein Freund, da jetzt irgendwie gefährdet ist?
Ja, genau. Die Alarmsignale, die gehen schon viel früher los, bevor man überhaupt jemanden so extrem abgemagert vor sich hat. Das denkt man ja oft auch. Magersucht beginnt erst, wenn man so klappadür ist. Aber das ist ja nicht der Fall. Das sind so die ersten Anzeichen. Die Tochter kümmert sich plötzlich verstärkt um gesunde Ernährung, lässt bestimmte Lebensmittel weg, verzichtet auf Fett, auf Kohlenhydrate, redet darüber, wie sie sich zu dick findet, obwohl alle eigentlich offensichtlich sehen, sie ist es nicht. Ja. Unzufriedenheit mit dem Körper, nur wenn das verstärkt kommuniziert wird, das sind so die ersten Anzeichen. Also würde ich als Eltern oder auch im Freundeskreis auch erst schon mal sehr hellhörig werden.
Und dann seid ihr eben eine Anlaufstelle, man findet euch im Netz ganz einfach dick und dünn und dann gibt es so die ersten Schritte, dass man eben auch die Leute dann zusammen einlädt, vielleicht die Verwandten zusammen mit.
Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Also tatsächlich kann man zu Familiengesprächen zu uns kommen, wo die Angehörigen mit der Betroffenen herkommen können. Oder die Angehörigen kommen alleine oder auch die Betroffene kann alleine kommen. Da gibt es auch kostenlose, niederschwellige Angebote, wo man einfach so zu festen Terminen zu uns kommen kann. Das steht dann alles im Netz. Ja.
Genau. Dick und dünn Berlin, also die Geschäftsführerin war heute bei uns, mich Martina Hartmann, bedanke mich sehr herzlich auch für deine Worte eben zu eurem Verein, aber eben auch natürlich zu diesem Film, den du mit gemischten Gefühlen verlassen hast. Auf jeden Fall ist es ein Film, der schon zeigen kann, hier ist ganz offensichtlich auch jemand, der diese 15 Minuten Ruhm, mehr ist es ja letztlich gar nicht in so einer Biografie, dann vielleicht auch sehr teuer bezahlt hat.
In der Tat.
Der Film ist jetzt also im Kino zu sehen. Seht mich verschwinden und dir, Martina, ganz herzlichen Dank. Jetzt also gehen wir nach Kreuzberg ins bunte, schöne, lebendige, multikulturelle Kreuzberg und erleben dort eine etwas andere Hochzeit, eine Hochzeit mit allen möglichen Hindernissen, Verräter, Betrüger. Es ist eine Geschichte, wo eigentlich niemand so richtig die Wahrheit sagt oder am Schluss, aber eigentlich doch alle ziemlich beglückt sind. Und das ist das Schöne und das Heitere an dieser sommerlichen Multikulti-Komödie aus und über Kreuzberg, Marry Me, aber auf Indisch heißt dieses Werk. Und das Werk verschafft mir den Besuch von zwei Frauen, die sich hier wahrscheinlich pudelwohl fühlen. Das ist eine sehr vertraute Gegend für sie an der HFF. Haben sie beide auch zusammen studiert. Erstmal ganz herzlich willkommen. Ich begrüße die Regisseurin dieses Werks, Nilesha Bartel. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, danke.
Und ich begrüße ganz herzlich die Hauptdarstellerin Mariam Zareh. Schön, dass du mal wieder bei uns bist.
Hallo,
hallo. Schön, dass du da bist. Und ihr beide kennt euch eben tatsächlich auch von der Schule. Beide an der HFF?
Genau, ich habe Regie und sie Schauspiel studiert und wir wollten auch immer mal zusammenarbeiten, hat aber erst nach der Schule geklappt.
Und dann habt ihr diese Komödie gemacht und frage ich mich bei dir, Mariam, also du hast iranische Wurzeln, bist ja auch geboren, mit deiner Mutter dann geflohen. Wie viele Nationalität hast du jetzt eigentlich also...
gespielt?
Ja, du kannst, also du bist ja Inderin jetzt in diesem Film zum Beispiel.
Naja, ich bin Kreuzbergerin.
Ja.
Und das ist ja dann irgendwie dann ganz interessant, dass die meisten Leute mit den unterschiedlichen so kulturellen Backgrounds, das ist dann, ob das jetzt türkisch oder indisch oder weiß nicht, ich habe schon gespielt, kubanisch, was auch immer, dass ja. Es am meistens Leute sind, die hier in Deutschland groß geworden sind, also ähnlich wie bei mir. Und in dem Fall von Kissy ist es ja jemand, die ganz wenig mit diesem kulturellen Background zu tun haben möchte. Und in meinem Fall persönlich ist es auch so, also ich war noch nie im Iran. Genau.
Bist also auch ganz offen wirklich für alle möglichen Varianten. Und damit sind wir schon bei diesem schönen Haus, das dir gehört. Also so. Und das ist eigentlich so ein Haus, dachte ich mir, da würde man gerne selber wohnen. Also es ist eigentlich so eine Gemeinschaft und so ein Leben und so eine Leichtigkeit und Lockerheit. Hast du dir das auch so eigentlich, was du jetzt inszeniert, was du dir selber so erträumst? Oder kennst du so ein Haus, wir wollen alle sofort da einziehen? Miete wird nie erhöht. Es wird auch keiner zahlen. Also egal.
Ja, tatsächlich habe ich mir das erträumt und es ist jetzt Realität geworden. Ich wohne in so einem Haus. Wir sind eine Patchwork-Familie und also Manfred und Uschi spielen das ostdeutsche Paar im Film Wolfgang Stumpf und Renate Kreusner. Die fehlen mir sehr dort, aber ansonsten ist es sehr ähnlich und die Miete wird auch nicht erhöht, weil es ein ehemaliger Sozialbau ist und ja, da wird so im Jahr um 13 Euro erhöht. Das in Kreuzberg.
Ja,
Wahnsinn.
Unglaublich.
Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ja.
Ich habe ja auch schon bei Maria ein bisschen nach dem biografischen Hintergrund gefragt. Bei dir ist auch der Vorname zumindest ziemlich eindeutig. Also was ist sozusagen für dich ja auch in diese Geschichte eingeflossen aus so persönlichen Erfahrungen oder einfach auch Hintergrund?
Ja, ich bin halb Inderin und ich habe eine indische Oma und ich habe jetzt nicht diesen riesen Konflikt mit ihr. Ich habe sie auch noch nicht so viel angelogen, aber den Rest meiner indischen Familie müsste ich schon immer mal anlügen, weil die das nicht verstehen, dass man sich trennt, dass man nicht verheiratet ist, dass man als Frau alleine mit einem Kind auch leben kann. Das sind schon so Themen, die hat es natürlich in Deutschland auch mal gegeben, aber die habe ich dort verschwiegen. So, dann dachte ich, mache ich mal einen Film draus. Ja.
Genau, damit sind wir mitten in der Geschichte drin. Also alles ist wunderschön, du bist die Besitzerin, alle lieben dich und alle haben mich gern und sind auch wirklich eine schöne Gemeinschaft. Dann passiert aber eben das, was hier schon angedeutet wurde, die Großmutter. Was ist das für eine Figur? Also man hasst sie ja nicht unbedingt. Ich finde, sie hat auch was Liebenswertes in ihrem tyrannischen Geist, aber sie ist schon eine Löwe, ne?
Ja, ich denke, sie ist jemand, der die sehr stark an so Konventionen, so familiären Konventionen festhält und eine sehr klare Vorstellung hat, wie man zu leben hat als Frau mit einem Kind und einer Familie. Und das kollidiert natürlich hardcore mit der Idee von Lebenskonzept von Kissy, die sich absolut pudelwohl fühlt in diesem Single-Leben, was sie so lebt und in diesem Patchwork-Modell. Und genau, da kommen zwei Lebensmodelle aufeinander zu und das sorgt für Konflikte.
Ja. Es ist auch wirklich eine sehr bunte Geschichte. Also wir haben zum einen deinen Ex-Mann, ne? Der ist ja da in dieser Hausgemeinschaft dabei. Es ist aber auch ein neuer Mensch, der da auftaucht und der möglicherweise auch der Mann ihres Lebens sein könnte. Aber die Heirat, die die Großmutter jetzt verlangt, die ist ja etwas komplizierter. Das können wir zumindest andeuten, warum es jetzt so schwierig ist für sie oder was sie da inszenieren muss eigentlich. Was muss sie tun, damit die Großmutter glücklich ist?
Naja, sie muss eine ganz klassische, traditionelle indische Hochzeit durchmachen.
Mit ihrem Ex-Freund.
Mit ihrem Ex-Freund.
Mit ihrem Ex-Freund, genau. Also sie muss so tun, als ob sie mit dem noch zusammen ist und als ob die natürlich schon immer heiraten wollten, aber es leider noch nicht dazu kam. Und wie schön, dass die Oma jetzt da ist und sie nun endlich heiraten können. Und dazu würden sie ja auch auf dem Elefanten reiten, wenn es sein muss. Und ja, also so die, das ist natürlich für Kissy alles der Horror, ne, Mariam? Ja. Aber ja, das sieht man dann im Film.
Was sie da alles tun muss, also um diese Sache so zu inszenieren. Und sie bezieht ja alle Leute mit ein. Also letztlich, das meinte ich eben vorhin, letztlich sind nachher alle in diesem Haus irgendwie in eine große Lüge verstrickt. Was war das so für eine Geschichte, sowas zu spielen, sowas zu drehen? Also woher ständig man irgendwie auch umdenken muss, was sage ich jetzt gerade, was ist jetzt die Wahrheit, in wen bin ich eigentlich verliebt, was tue ich hier?
Ja, absolut. Also es war auf jeden Fall herausfordernd. Ich glaube, das, was Kissy da erlebt, das ist als Schauspieler natürlich, da muss man umso klarer sein, um die ganzen Stränge zusammenzubekommen. Aber es ist schon, also die erlebt ja schon eine große Solidarität von den ganzen Hausbewohnern und alle ziehen an dieser Lüge mit. Und das ist irgendwie schon toll. Und als Schauspielerin, klar, man muss ganz klar sein und wissen, okay, vor der Oma so, beim Ex-Freund so und am besten noch seinen eigenen Gefühlshaushalt unter Kontrolle bekommen und sich jetzt auf keinen Fall jetzt verlieben. Das ist das Letzte, was man jetzt braucht.
Und es ist gar nicht so einfach, weil Fahri Yardim, der diesen neuen Mann in ihrem Leben spielt, so charmant ist, so freundlich ist, dass man sich sagt, das ist der ideale Mann in ihrem Leben. Aber so einfach ist es eben nicht. Nur es ist ja so auch nicht, wenn es um migrantische Geschichten geht, haben wir ja gerade eine große Bedrückung in Deutschland und auch eine Betroffenheit. Ist ja auch richtig, es gibt ja da viele Probleme. In deinem Film lösen die sich fast auf, so in so einer Heiterkeit, auch eine Tanzrhythmus, den es da gibt. Also warum gehst du da so an die Geschichten ran und versuchst es mit so einer Leichtigkeit zu erzählen?
Ja, weil mich sonst die Probleme auch erdrücken würden und ich brauche das auch für mein Leben sozusagen, daraus eigentlich immer einen Witz zu machen und trotzdem natürlich, aber durch den Witz natürlich auch zu zeigen, es gibt die Probleme, aber man kann eben auch so damit umgehen. Ja.
Ja, und vor allen Dingen, dass es eben nicht, es ist halt auch nicht, entspricht nicht der Realität, dass alles immer problematisch ist. Ich glaube, die Leute leben auch sehr gut miteinander und mit einem großen Selbstverständnis. Und na klar, Film ist oft Drama und da muss man das irgendwie eben problematisieren, aber in dem Fall ist das natürlich auch eine Realität, die du lebst und ich auch.
Klar. Wenn wir über Heiterkeit reden und Unterhaltsamkeit, da kommt natürlich auch das musikalische Element hinein. Es gibt wundervoll, dass das möglich ist in Deutschland, Bollywood-Szenen. War das schwierig, diese deutschen Schauspieler also zum Beispiel dazu zu bringen, sowas auch hinzubekommen, das auch so zu tanzen?
Ja, das
so?
War sehr schwierig. Ja. Also wir hatten eine tolle Choreografin, Verena Krajewski hat das super gemacht und die hatten viele Proben vorher und der Song musste ja nun auch gemacht werden für den Film und das war alles eine Zusammenarbeit mit wahnsinnig vielen Menschen für so einen Bollywood, das hatte ich beim Schreiben also mir leichter vorgestellt.
Ja. Also Peter Fox hat doch auch neu gerappt für das Lied.
Genau, der hat nochmal einen neuen Text geschrieben und ich war Hut ab vor den wahren Bollywood-Machern. Ja. Ich habe es ja nur so ein bisschen als kleines Zuckerelement da reingestreut. Das ist ja kein Bollywood-Film in dem Sinne. Aber das war es dann jetzt auch erstmal mit Bollywood.
Aber vielleicht genau an der Stelle nochmal die Frage so abschließend für Marry Me. Es ist ja auch ein Spiel natürlich mit den Klischees, sowohl der romantischen Komödie, aber eben auch der Multikulti-Geschichte. Also insofern auch, glaube ich, ganz bewusster Umgang mit so bestimmten Fertigstücken, die man dann heiter hinterfragt. Also wahrscheinlich hast du da vorher auch sehr viel von gesehen oder darüber nachgedacht.
Klar, ich habe versucht, das anders und neu zu erzählen, aber natürlich hangele ich mich auch an gewissen routinierten Erzählformen entlang und habe mein Hauptaugenmerk auch in die Schauspielführung gelegt. Also einfach, dass eben das, was man erzählt, dann auch schön rüberkommt und mit besonderen Darstellern und...
Genau. Ja. Eine von diesen besonderen Darstellern ist ja heute auch bei uns und deshalb an dich die letzte Frage in dieser ja inzwischen schon ziemlich umfangreichen Filmografie. Du warst doch schon bei der Berlinale vertreten, mit Shahada zum Beispiel. Was ist jetzt für dich dieser Film? Was bedeutet er dir?
Na, ich habe gerade vorhin drüber nachgedacht, wir haben ja beide an der HFF studiert und ich weiß noch, dass während der Schauspielausbildung war ich immer so ein bisschen abonniert für dieses komödiantische Fach, was dann in meiner ganzen Filmografie, wie du sagst, überhaupt nicht so sehr seinen Ausdruck gefunden hat. Und deshalb war das schön, das mal so auszuprobieren und zu merken, dass man auch in anderen Genres sich bewegen kann und das Spaß macht.
Und dass man eben von diesen Dingen eben auch mit so einem Witz erzählen kann, mit so einer Kreuzberger Gelassenheit. Denn das ist ja eigentlich der Geist dieses Films. Marry Me, aber auf Indisch. Das ist die Herausforderung. Bedanke mich sehr, sehr herzlich bei der Regisseurin, bei Nilesha Bartel und natürlich bei Mariam Zare. Herzlichen Dank euch und ein tolles Wochenende.
Vielen Dank.
Du musst eine rohe Sardine essen. Den Kopf zuerst und dann die Augen. Die Innereien und die Schuppen.
Und das willst du machen?
Wir haben die besten Überlebenstechniken. Danach bin ich wirklich vorbereitet.
Worauf vorbereitet?
Aufs Überleben.
Gut, einverstanden. Aber wozu?
Fürs Überleben tut sie es also. Madeleine ist eine bärenstarke junge Frau, die sich durchkämpft. Und das ist auch das Thema des Films, über den wir jetzt reden wollen. Liebe auf den ersten Schlag heißt dieser französische Film, ausgezeichnet mit 3 Césars. Das ist also der französische Oscar. Und damit hallo und herzlich willkommen. Hannelore Heiler ist da. Ich habe gerade von Kämpfen gesprochen. Das ist auch der Originaltitel, Die Kämpfer. Das klingt natürlich im Deutschen jetzt auch nicht so besonders schön, ist aber eigentlich treffender, weil diese Liebesgeschichte zwischen dem doch sehr introvertierten Arnaud und eben dieser selbstbewussten, starken Madeleine, diese Liebesgeschichte beginnt mit einem Kampf und das ist auch weiterhin dann ein Kampf.
Deswegen hat man ja im deutschen Titel daraus auf den ersten Schlag
gemacht. Liebe auf den ersten Schlag.
Ja, es klingt fürchterlich. Es ist ein wirklich völlig anderer Liebesfilm, als man bei diesem Titel erwarten würde. Überhaupt nichts in Richtung romantische Komödie, überhaupt nichts in Richtung Hollywood und auch nichts in Richtung die große psychologische Liebe des französischen Films. Es ist eine große Überraschung, auch was die Hauptdarstellerin angeht, die einen dieser 3 Césars als beste Hauptdarstellerin gewonnen hat. Ich hatte sie noch nicht so gesehen. Es ist ein Gesicht, was man wirklich nicht wieder vergisst, was in letzter Zeit in französischen Filmen wirklich sehr oft vorkommt. Und es ist ein Film, der ganz real in der Gegenwart angesiedelt ist. Irgendwo in einem Nest in der Provence, das klingt schon, es wird, aber genau da kommt nie ein Tourist hin. Und es beginnt mit einem Boxkampf auf der Straße. Offensichtlich werden da Wetten abgeschlossen. Ist auch so ein Schiedsrichter dabei. Und es kämpft ein Junge gegen ein Mädchen, eben Arnaud, gegen Madeleine. Er besiegt letztlich Madeleine, aber mit unlauteren Mitteln.
Also er muss sich irgendwie seine Ehre bewahren in dem Augenblick, weil er liegt einfach mal unten. Ja, das ist schon mal ganz klar. Die beiden stoßen da aufeinander und man erwartet jetzt auch gar nicht so unbedingt, dass sich daraus eine so besondere Liebesgeschichte entwickeln kann. Aber es funktioniert. Und ich glaube, Hannelore, es liegt auch mit daran, dass so genau beschrieben wird, wo die so herkommen. Ja. Also man weiß ja genau, wie der Junge lebt, auch wie sie lebt. Ja. Also das französische Klassensystem spielt da eine Rolle. Das kommt alles schon mit rein.
Ja, aber es ist nicht so ausgestellt. Also der Junge arbeitet zusammen mit seinem Bruder in so einer Tischlerei und die bauen Gartenhäuschen für Wohlbetuchte. Und in solch einer Familie wird eben Madeleine groß. Man sieht sie, wie sie ins Swimmingpool springt. Aber es wird kein Gegensatz aufgebaut. Es wird nur gesagt, sie sind eben unterschiedlich. Vater ist gestorben. Der Arnaud muss arbeiten in der Holzbude. Möchte er eigentlich gar nicht. Es ist sehr präzise beschrieben. Und die beiden sind wie Feuer und Wasser eigentlich. Mhm. Arnaud möchte eigentlich gerne eine normale Beziehung. Und dieses Mädchen ist durchgeknallt, ist verrückt, redet immer vom Weltuntergang. Und dass man dafür was tun muss. Und gleichzeitig ist in diesem winzigen Städtchen, rührt die Armee die Werbetrommel. Das ist in Frankreich völlig legitim. Hier würde sich jeder empören. Die stehen mit so einem Bus auf der Straße und das Mädchen hat sich da eingeschrieben. Und das bekommt Arnaud mit. Sie möchte in ein Trainingscamp für ganz besonders ein hartes Regiment, wo sie eintreten will. Und beide gehen letztlich zusammen dahin. Und dann nimmt der Film eine ganz andere Fahrt auf.
Auch das hat mir so gut gefallen. Also sie sind in diesem Survival Camp, was übrigens auch mit einer gewissen Ironie erzählt wird, wie die Männer da also versuchen, richtige Männer zu sein.
Richtig nicht, kritisch auch. Ne?
Das also, ist schon in diesem Film drin. Aber was dann passiert, ist fast so etwas wie die Überhöhung dieser leichten sommerlichen Geschichte hinein ins was ganz Archaisches, Allgemeingültiges. Dann wird auch die Natur gewalttätiger und auch was zwischen den Beinen passiert, hat immer mehr Intensität und nimmt so eine ganz andere Fahrt auf. Du hast schon angedeutet.
Ne? Ja, und man nimmt plötzlich das, was das Mädchen sagt. Der Weltuntergang ist nah. Das meint sie ja nicht irgendwie spirituell. Sie sagt, die Polkappen schmelzen und die Waldbrände gerade in Südfrankreich und in solch eine Hölle kommen sie dann auch alle beide. Es wird auch ernst genommen. Madeleine ist eine wirklich überlegte junge Frau. Soweit war Arnaud bis jetzt noch nicht. Aber sie hauen dann zusammen aus dem Camp ab und kommen, wie gesagt, wirklich in eine archaische Existenz. Erst ist es, als wären sie wirklich die letzten Menschen auf der Welt. Insofern wird Madeleine wirklich ernst genommen und es ist ein wunderbares Paar. Der männliche Hauptdarsteller ist gar nicht so auffällig. Dadurch bekommt sie aber eine unheimliche Präsenz. Und wir sehen mit seinen Augen den Zauber und das Wunderbare und Kraftvolle dieses Mädchens.
Ein Film aus Frankreich von Thomas Callier, so heißt der Regisseur von Liebe auf den ersten Schlag, der eben mit ganz wunderschöner Leichtigkeit zu Geschlechterrollen auch in Frage stellt, ohne jetzt ein großes feministisches Pamphlet oder sowas abzuliefern. Mit 2 wunderbaren Hauptdarstellern nennen wir sie nochmal. Das ist einmal Adèle Haenel, die wir schon mal gesehen haben in Waterlilies. Das war diese schöne, leichte, lesbische Liebesgeschichte. Hat sie uns übrigens auch schon mal im Studio besucht. Und Kevin Azaïs, ausgezeichnet als bester Nachwuchsdarsteller. Eine schöne, unauffällige Leistung, wie du völlig zu Recht sagst. Also auch diesen Namen sollte man sich unbedingt merken. Kevin Azaïs, so wird er hoffentlich ausgesprochen, ist einer der Darsteller des Films Liebe auf den ersten Schlag. Vielen Dank, Hannelore.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wenn wir an das Kino denken während der Nazi-Zeit, dann denken wir an Durchhalte, an Propagandafilme wie Jud Süß oder eben an die Werke von Leni Riefenstahl. Aber es liefen noch ganz andere Filme im deutschen Kino. Was wenig bekannt ist, bis 1941, bis zum Kriegseintritt der USA, waren amerikanische Produktionen im Nazi-Regime durchaus denkbar und wurden durchaus gezeigt. Diese Filme, also das, was damals die Deutschen im Nazi-Reich sahen aus Hollywood, sind jetzt wiederum zu sehen in einer bemerkenswerten Filmreihe, die schon angefangen hat im Berliner Zeughauskino. Da läuft eben, was Volk und Führer liebten. Diese Reihe, und damit hallo und herzlich willkommen, Anke Lewicke, ist wirklich etwas ganz Besonderes. Und vielleicht kannst du uns mal den Hintergrund erzählen, was das eigentlich für eine Zeit war und wie merkwürdig das war, dass diese Produktion überhaupt hier zu sehen waren.
Ja, ich hätte damit auch nicht gerechnet. Immerhin sind es dann doch von 1933 bis 1940 250 US-Produktionen gewesen. Natürlich gab es eine Zensur. Natürlich hat eben Goebbels und eben die Oberprüfstelle geschaut, welche Filme auch geeignet sind für das Volk. Was aber ganz interessant ist, auch in diesem Zusammenhang, ist, dass Goebbels und auch Adolf Hitler eben privat auch sehr viel amerikanische Filme geguckt haben. So ein kleines, schönes Privatarchiv. Daraus werden dann auch Filme gezeigt. Also zum Beispiel war Adolf Hitler wohl ein Fan von Laurel und Hardy. Aber eigentlich interessiert mich das gar nicht so sehr, was der Führer nun liebte, sondern ich finde eher die Strukturen interessant. Also was gerade Goebbels dann genutzt hat, was erlaubt war, was nicht. Und da ist dieser Hintergrund dieser Reihe eben ganz spannend, weil sie eben mit vielen amerikanischen Wissenschaftlern zusammengearbeitet haben. Es auch viel Zeitungsarchive aus Deutschland wurden eben geprüft, zitiert. Das finde ich gut. Und eben man hat die Originalprogramme versucht wiederherzustellen, also mit den entsprechenden Wochenschauen und so weiter, damit das eben ja, wir in die Zeit von damals versetzt werden.
Also man sieht, wenn man jetzt ins Zeughauskino geht, im Prinzip genau das gleiche Programm, was damals die Leute gesehen haben, Vorfilm, Kulturfilm, Kurzfilm nicht und dann eben der Hauptfilm.
Ja, und wenn es dann eben der Hauptfilm ist, hat man eben auch darauf geachtet, soweit ich es jetzt überprüfen konnte, dass es dann auch die deutsche Synchronfassung ist, weil das ist ja auch wichtig, mit welcher Stimmlage wurde da nochmal anders zitiert als in der Originalfassung und so weiter. Also darauf wurde schon geachtet.
Also es ist wirklich eine ziemlich sensationelle Reihe, finde ich, weil wir denken ja eben auch, wenn es um Hollywood geht, zuerst eben an die antifaschistischen Klassiker, an Sein oder Nichtsein oder eben an den großen Diktator von Charlie Chaplin. Was ist jetzt hier zu sehen? Denn diese Filme, die waren damals nicht zu sehen in Deutschland, die eben genannten.
Ja, zum Beispiel von 1935 It Happened One Night mit Clark Gable, also eine dieser Screwball-Comedies, wo Goebbels dann schreibt eben, das ist eine Spritzigkeit, eine Lebendigkeit, die uns fehlt. Das ist ja auch kein Wunder, dass die Deutschland dann fehlte, weil die meisten Filmschaffenden eben jüdischer Herkunft waren, einfach auch abgewandert sind. Aber wie gesagt, dafür standen die Leute wirklich Reihe. Dann war, wie wir alle wissen, Josef Goebbels ein großer Fan von Marlene Dietrich. Da hat er dann doch den einen oder anderen Film durchgewunken, zum Beispiel Desire, Sehnsucht. Da spielt sie ja eine Juwelendiebin und dann schreibt Goebbels auch, wie schön sie wieder gewesen ist und wie schade, dass er sie nicht halten konnte. Aber gleichzeitig war der Produzent eben Lubitsch und die Musik kam von Friedrich Holländer und beide Namen wurden einfach aus der Stabliste gestrichen. Also das wurde dann, die Immigranten, die Jüdischen wurden nicht mehr erwähnt. Und natürlich gab es auch solche Sachen wie Zwischen heute und morgen. Das ist eine Geschichte eines US-Präsidenten, der einen Autounfall hatte, der dann verändert wieder aufwacht und der sich eben, das spielt während der großen Depression, mit einer unglaublichen Arbeitslosigkeit konfrontiert sieht und sich sagt, ich kann das nicht schaffen, wenn ich jetzt hier demokratisch vorgehe. Ich muss diktatorisch vorgehen. Und das war natürlich ein idealer Film. Und interessanterweise hat das amerikanische Studio dann auch wieder Werbung gemacht. Oh, in Deutschland ist dieser Film noch sensationeller gelaufen als überall woanders auf der Welt.
Weil das eben so eine Führerpersönlichkeit ist, der auch so Reden schwingt, wie damals im Adolf Hitler, so einen hysterischen Schreireden. Ne?
Ja, und weil es eben auch um das Problem der Arbeitslosigkeit ging, was weltweit eben auch den Menschen nicht so fremd war.
Anke, jetzt laufen also diese Filme im Nazireich, sie sind in Hollywood gemacht. Für die war das natürlich ein wichtiger Markt, dieses große Land, logischerweise. Das wollten sie auch nicht verlieren. Diesen Markt wollten sie gern behalten. Wie haben haben die sich dann verhalten, diese Studios? Haben die versucht, ihre Filme schon entsprechend dann eben zu drehen?
Ja, das ist ganz interessant. Teilweise gab es wirklich schon im Drehbuch Eingriffe. Also es gab jemanden, den hatten die Nazis dort in Los Angeles abgestellt, Georg Gieseler, der lebte da und hat dann teilweise auch mit Hilfe des Hays Code ein paar Projekte verhindert. Das Ganze ging schon 1930 los mit Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Und da gab es dann schon von der Zensurbehörde in Deutschland Einwände. Und da ist das amerikanische Studio auch drauf eingegangen. Und diese Reihe wurde ja kuratiert mit von einem australischen Filmwissenschaftler, Ben Urban, der hat das Buch rausgebracht, Zusammenarbeit, Hollywoods Pakt mit Hitler. Und das ist ganz interessant, weil er sehr detailliert aufschlüsselt. Aber es gibt auch direkt, wenn man jetzt ein bisschen recherchiert, so Gegenwind gegen das Buch, ob man wirklich von einem Pakt sprechen kann, ob das nicht einfach alles letztlich doch die Industrie, der Markt ist. Ich meine, wenn man sich heute Hollywood anschaut, natürlich wird für den großen chinesischen Markt auch mitgedacht. Und das ist nach wie vor ein halbtotalitärer Staat. Und natürlich müssen dann auch solche Sachen mit noch mehr einbezogen werden, dass die Hollywood-Branche viele jüdische Immigranten waren, die einfach auch Angst hatten jetzt um ihre Existenzsicherung, die natürlich einfach auch weiterarbeiten wollten. Solche Sachen muss man alles mit bedenken. Vielleicht ist Pakt zu viel, aber dass man sich einfach diesem Markt gebeugt hatte und da auch ein bisschen die Augen zugemacht hat, das ist auf alle Fälle Fakt. Und ich denke mir, das kann man dann in den Hintergrundgesprächen und im Anschluss an den Vorführungen wird das sicher auch viel und schön diskutiert.
Und das eben bis 1941. Ab dann laufen dann auch in den USA die Produktion großer antifaschistischer Meisterwerke an. Einige von denen sind eben auch zu sehen in dieser Reihe Filme, die in Hitlers Sammlung waren, die er auf jeden Fall gesehen hat, wie eben den großen Diktator, den hat er sich angesehen. Der ist auch Bestandteil dieser Reihe. Ansonsten aber eben das Spannende, auch das Kontroverse. Eine Reihe nämlich, die zeigt, was damals die Deutschen aus Hollywood sehen konnten, was Volk und Führer liebten. Das Buch, über das Anke gesprochen hat, gibt es noch nicht auf Deutsch, aber diese ausführliche Reihe läuft hinein in den August, also sehr umfangreich im Berliner Zeughauskino. Anke, dir vielen Dank. Ihnen stellen sich ein wunderschönes, sehr kaltes Haus vor, ein wunderbar gebautes Haus, ein Haus, in dem man den Eindruck hat, es ist vielleicht gar nicht für Menschen gebaut, sondern für eine Geschichte gebaut. Und eine Geschichte, die wir sehen in einem Film mit dem hinreißenden Titel Ich sehe, ich sehe, ein österreichischer Horrorfilm, der eigentlich die Konvention des Genres Horrorfilm höchst raffiniert in die österreichische Filmsprache übersetzt, in das, was wir so lieben am Kino in Österreich, nämlich eine ganz glasklare Ästhetik, hervorragende Schauspieler, etwas Unheimliches, das hinter dem Alltäglichen lauert. Ein Film, der zum Beispiel in Venedig bei den Filmfestspielen zu sehen war, das Werk von Veronika Franz und Severin Fiala, die zusammen schon mal einen Film gemacht haben über den Giganten Peter Kern, ein Dokumentarfilm. Jetzt haben sie also gemeinsam ihr Debüt vorgelegt, ihr Spielfilmdebüt, ein ganz grauenerregender und sehr besonderer Horrorfilm. Freue mich sehr, dass die Schöpfer von Ich sehe bei uns sind, Veronika und Severin. Willkommen.
Hallo.
Schön, dass ihr den Weg gefunden habt. Der Film ist jetzt also endlich auch in Deutschland zu sehen und ich finde wahnsinnig schwierig, über diesen Film zu reden. Also ich habe schon ganz lange darüber nachgedacht, was können wir sagen, was können wir nicht sagen. Also absoluter Spoiler-Alarm, wenn ihr immer das Gefühl habt, jetzt wird hier irgendwie zu viel geredet, sofort dazwischen gehen und sagen, so geht das aber nicht, denn der Twist des Films ist wirklich ganz enorm. Und dieser Film verschafft uns die Freude, eine Schauspielerin hier bei uns begrüßen zu dürfen, die Österreicherin ist, und das hört man ja auch, aber eben eine Berliner Schauspielerin, schon lange in Berlin lebt. Wir freuen uns sehr. Ein weiteres Geschenk übrigens Österreichs an die Berliner Filmkunst, nicht? Oder Theaterkunst. Da sind ja eine ganze Menge Leute inzwischen hier unterwegs. Susanne Wüst. Herzlich willkommen, Susanne. Schön, dass du da bist, die Hauptdarstellerin.
Danke.
Es gibt noch zwei Jungs, zwei kleine Jungs, Zwillinge, Lukas und Elias, so heißen die auch im wirklichen Leben. 10 Jahre alt sind die. Du bist die Mutter und vielleicht können wir da auch gleich mal anfangen, was die besondere Situation vielleicht ist. Ich habe das Haus ja schon versucht, so ein bisschen zu beschreiben, dieses besondere Haus. Du kommst da eben hinein, aber man sieht dich ja ganz lange nicht. Ich habe so vermutet, fast 3/4 des Films irgendwie. Bist du bandagiert, wie in diesem klassischen Horrorfilm Die Mumie? Man sieht dein Gesicht nicht. Was ist da passiert?
Also diese Frau kommt nach einer Gesichtsoperation zurück nach Hause, wo ihre beiden Zwillingsbuben schon warten. Und das wirkt nun für die beiden Jungs sehr monströs zuerst mal. Und sie benimmt sich vor allem auch anders. Und die Kinder beginnen zu rätseln, ob denn diese Person, die da zurückgekehrt ist, tatsächlich die Mama ist. Und wollen das dann rausfinden, um alles in der Welt
Es ist ein großes Misstrauen, also in dieser besonderen Sommerhaussituation. Ich betone das immer so, weil es für mich auch ein Sommerfilm irgendwie auch ist. Also draußen ist wunderschöner Sommer, die Jungs haben offenbar Ferien oder so. Was, rennen die da auch mal rum und genießen den Sommer? Warum auch diese Entscheidung von euch, diese Geschichte, die immer schrecklicher wird, muss man dazu sagen, immer furchterregender, in so einer sommerlichen, ja, Idylle geradezu zu erzählen?
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist einfach so, vielleicht auch, um den Kontrast möglichst groß zu machen. Es beginnt also so mit der Welt der Kinder eigentlich. Der Film ist ja auch am Anfang aus der Perspektive der Kinder erzählt, die ganz frei sind, die spielen, die Natur genießen, die Kamera irgendwie schwebt dadurch. Es ist so ein schönes Sommerlicht und das steigert sich hin bis zu einer ganz kalten, sehr klaren Ästhetik, die dann quasi auch nichts vielleicht Romantisches oder Märchenhaftes an sich hat. Also wir wollten einfach, dass der Absturz möglichst groß ist.
Und natürlich der Kontrast zu dem Haus, das ja die Mutter in eine Art Gefängnis verwandelt. Ja. Also das wird mit Jalousien verdunkelt, da darf niemand rein, sozusagen niemand Fremder, und sie hat auch alle Jalousien runtergelassen. Da ist natürlich der Kontrast zwischen diesem Gefängnis der Mutter und der Freiheit sozusagen, der Guckerutzfelder, der Wälder, des Waldviertels, das besonders idyllische Natur hat, besonders groß.
Wir sehen ja die Mutter eben in dieser besonderen Situation. Sie verdunkelt auch deshalb, weil sie offenbar ein Star ist. Also offenbar, wir wissen gar nicht ganz genau, was sie da macht. Ne? Aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl, vielleicht ist sie Moderatorin oder Schauspielerin. Also sie will schon auch in dieser Phase erstmal allein sein.
Ja, also Star, das wäre die gerne. Die arbeitet tatsächlich beim Fernsehen als Glücksfee. Und für die spielt ihre Karriere sicher auch eine Rolle, eine größere Rolle im Leben. Aber ich glaube, es geht ihr einfach generell nicht besonders gut. Und sie hat so die Hoffnung, komplett von vorne beginnen zu können. Und das können wahrscheinlich die meisten Menschen irgendwo nachvollziehen, dass es im Leben einen Punkt gibt, an dem man besonders unzufrieden mit sich und der Entwicklung der letzten Jahre ist.
Mhm. Weil man immer dazu sagen muss, das sind alles jetzt auch Interpretationen, die man auch selber als Zuschauer mitnehmen kann. Man kann das so oder so sehen, man könnte es auch nochmal ganz anders sehen. Aber was eben ein wichtiger Punkt ist, ist dieses Gefühl von totaler Entfremdung in einem Verhältnis, das wir eigentlich als das Innigste überhaupt kennen, nämlich Mutter und Kinder, in dem Fall also diese Zwillinge. Und das ist eben etwas, was den Film so besonders macht, dass er genau da hineinstößt, wo wir eigentlich doch Wärme, Zuwendung erwarten und nicht dieses Anwachsen von Aggressivität. Was, ich muss das jetzt hier so fragen, für Urängste sind da bei euch aufgearbeitet worden? Man arbeitet lange an so einem Film, man überlegt sich das genau, was man da erzählt.
Ja, wir sind beide Mütter, also beide nicht. Du bist Mutter, ich bin Kind quasi, wir haben beide Mütter. Entschuldigen uns auch nach jeder Vorstellung des Films bei Ihnen beiden, weil wir den natürlich lieben. Aber ja, es geht einfach schon einfach um das Verhältnis zwischen Müttern und Kindern und wie ist das und quasi um auch ein Bild, ein Idealbild, das einem immer vermittelt wird in den Medien, wie diese Beziehung zu sein hat. Und das ist in den meisten Fällen einfach überhaupt nicht so. Es ist quasi nie das Idealbild und darum ging es uns irgendwie.
Ja, und auch um Machtverhältnisse einfach, nicht? Also als Mutter oder als alleinerziehende Mutter muss man immer in Charge sein, man muss immer die Fäden in der Hand halten, man muss eigentlich immer wissen, wo es lang geht und was ist, wenn man das aber nicht weiß. Und ehrlich gesagt, als Mutter weiß man es auch. Also zumindest ich habe es sehr oft nicht gewusst und natürlich bemüht man sich, das Beste zu tun, aber das Beste zu tun kann einfach auch oft falsch sein. Also wir wollten einen Film auch darüber machen, wie ein bisschen auch eine tragische Geschichte beschreiben, wo jeder von sowohl Mütter als auch Kinder um etwas ringen, nämlich um die Wahrheit, darum das Richtige zu tun und ja, und natürlich auch über Machtverhältnisse und darüber, ja, wie erzieht man Kinder oder wie wirkt sich aus, wenn man Kinder erzieht.
Und das ist auch die Frage, das Richtige tun, also das wollen beide, aber es weiß halt niemand, was das ist. Und die Kinder und die Mutter stellen sich einfach was völlig anderes vor, also die haben eine andere Perspektive auf die Welt. Kinder sehen die Welt ganz anders, als sie die Mutter sieht. Die nehmen andere Dinge wahr, die finden andere Sachen wichtig, die haben andere Informationen. Und wenn es dann hart auf hart kommt, dann stimmen diese Perspektiven auf die Welt nicht überein. Also da gibt es dann Dinge, dass die Mutter, was die Kinder am allerwichtigsten auf der Welt finden, weiß die Mutter vielleicht gar nicht, weil sie das nicht interessiert.
Wo kommt denn, was meinst du, der Punkt, wo die Jungen anfangen, dieses anfängliche Befremdetsein, ist erstmal klar, eine Mutter sieht ihm komisch aus, ist bandagiert, man sieht sie gar nicht. Aber wo kommt vielleicht der Punkt, wo das umschlägt in so richtiges aggressives Misstrauen, so würde ich das nennen. Also irgendwann kommt ja der Punkt, wo sie der Meinung sind, diese Frau ist nicht unsere Mutter.
Ich glaube, dass das ein schleichender Prozess war. Aber es gab definitiv Momente, wo sich diese Frau überhaupt nicht mehr in ihre Mutterrolle reinbegeben hat und einfach ganz konsequent und rigoros bestimmte Dinge verboten hat oder verbietet. Und die Kinder, die sie wirklich nicht wiedererkennen, stolpern wahrscheinlich genau in dem Moment in so einen Zustand von Befremdung. Aber ich glaube, es ist schleichend, oder? Also klar, es gibt den einen oder anderen Moment, wo es extremer wird, wo diese Frau Dinge tut, die von außen wirklich missbräuchlich
wirken. Es ist ganz schwer, darüber zu sprechen, weil ich glaube, wenn man den Film ein zweites Mal sieht, sieht man wahrscheinlich einen ganz anderen Film, vielleicht einen tragischeren Film, der weniger den Horroraspekt betont. Und ich glaube, dann versteht man besser quasi, in welcher anderen Art auch die Mutter eine Bedrohung für die Kinder darstellt. Also ich glaube, es ist schwer quasi für Erstzuschauer darüber zu sprechen, wenn man vielleicht was wegnimmt dadurch.
Absolut. Und ich meine, das ist ein Film, den will man danach sofort nochmal sehen. Also nachdem man dem ersten, was übrigens günstig ist wahrscheinlich dann auch für die Zuschauerzahlen, wenn man den gesehen hat, danach will man sofort nochmal reinrennen. Wir reden auch gleich weiter. Ich sehe, ist ein Horrorfilm, so sage ich es mal, dahin aus Österreich. Der Film ist aber viel komplexer noch. Ein Film von Veronika Franz und Severin Fiala mit Susanne Wüst in der Hauptrolle, als eben die, ich sag mal, auch das ist ja eigentlich so eine Genre-Erscheinung, die schreckliche Mutter, die unheimliche Mutter, die Mutter, die eben nicht das bedient, was wir an Liebe, an Andockmöglichkeiten gerne sehen im Kino. Und ich musste übrigens gar nicht immer nur an Horrorfilme denken, sondern auch an Märchen übrigens. Die sieben Geißlein, die sitzen da in diesem Kasten und sagen,
wir
mal,
auch
na, die Mutter, bist du es denn? Du bist unsere Mutter
wir
nicht.
Haben sogar, ja. Haben wir sogar überlegt, ob die Mutter mal das Märchen vorliest, das Wolf und die sieben Geißlein, war uns dann zu viel sozusagen. Also da
zu
also,
deutlich.
Aber ja, es war uns zu deutlich. Also,
ich mag mich ganz kurz noch einmischen wegen vielleicht mehr als ein Horrorfilm. Also ich weiß nicht, ich glaube, ein Horrorfilm ist genug, weil Horrorfilme, was ganz selten irgendwie gesehen wird, in einer Gesellschaft, die dann eher Arthouse-Filme oder Kunstfilme wertschätzt, ist, dass Horrorfilme, wenn sie gut sind, wahnsinnig viel und vielleicht auch mehr als manche andere Kunstfilme über das Leben und über Tabus und den Tod erzählen, Ausnahmezustände in Familien oder also so Dinge, die wirklich an die Substanz gehen und ganz existenziell sind auch. Also ich finde, dass der Horrorfilm wahnsinnig unterschätzt und wird da immer übergangen, aber ist oft viel tiefer oder geht viel tiefer in seiner Verstörung und Erschütterung der Zuschauer, als dass ein Arthouse-Film gemeinhin schafft.
Eigentlich, und damit sind wir nochmal bei diesem österreichischen, erzählen wir es ganz genau. Es ist glasklar, es ist hyperrealistisch geradezu, was die Bilder betrifft, das Ausleuchten. Aber es geschieht dahinter etwas, was schon was Irrationales ist und auf irrationale Urängste irgendwie auch abzielt. Also ich denke mir, dieser Widerspruch ist bei euch auch ästhetisch wirklich sehr bewusst so eingesetzt worden. Und der ist ja eben genau das, was so verstörend ist.
Na, wir wollten einfach einen Film machen, den wir gern sehen wollen. Also und wir bewegen uns, wir mögen sehr viele Filme sehr gern und wir haben miteinander sehr viele Filme gesehen und diskutiert und teilen irgendwie auch eine Vision vom Kino, wie wir sie, sonst könnten wir den Film auch nicht gemeinsam machen, also sowohl schreiben als auch machen, wenn wir uns dann nicht sozusagen so einig wären. Diese Art von psychischer, also wir wollten halt quasi den Horror in der Wirklichkeit wurzeln lassen und das übersteigern natürlich, aber wir wollten sozusagen, dass das immer theoretisch möglich ist. Also wenn wir wollten jetzt nicht, dass Kinder mit einer Kettensäge auf die Mutter losgehen, weil es ist nicht möglich. Aber wir wollten sozusagen diese Art von Horror, der fast sozusagen aus dem Alltag herauskommt. Das ist sehr österreichisch, da hast du ganz recht. Aber wir wollten das übersteigern sozusagen in ein Genre hineinführen. Ja, wobei, wie gesagt, es ist kein Form-Masterplan, den man da am Anfang hat, sondern wir haben einfach eine Idee gehabt und haben angefangen, sie zu schreiben. Und haben versucht, einen spannenden Film zu erzählen, der einen irgendwie so auf eine Achterbahn mitnimmt.
Ein bisschen ist schon angedeutet worden, also das Misstrauen wird immer größer, Susanne, der Söhne, und die werden auch immer brutaler, kann man schon sagen. Also es geht dann schon so dahin, dass sie vielleicht zu versuchen, durch brutalere Methoden die Wahrheit herauszufinden. So kann man es vielleicht umschreiben. Wie war das für dich in der Arbeit mit diesen ja wahrscheinlich ganz netten Jungs da auch, diese beiden Zehnjährigen, die also der echte Zwillinge, logischer, heißen auch, glaube ich, Lukas und Elias im wirklichen Leben. Also mit denen solche Szenen dann eben auch zu drehen, die ja nicht ohne sind.
Ah, die waren bezaubernd. Die waren eigentlich die ganze Zeit bezaubernd und die waren auch unglaublich vorsichtig in dem, wie sie bestimmte Dinge getan hat. Also es gab hier und da den einen oder anderen Schubser, zu sagen, hey, fürchtet euch nicht, macht es einfach. Und ich habe ein paar wunderschöne Momente mit den beiden erlebt. Also sowohl beim Drehen als auch dann privat, in den Pausen, die wir hatten, weil ich das Gefühl hatte, dass sie sehr auf mich Acht gegeben haben und dass ich mich umgekehrt auch sehr um sie gekümmert habe. Es gab viele Momente, wo wir einfach nur so kuschelnd da gesessen sind.
Schön, dass du wissen, dass das am Rande auch passiert.
Ich glaube, das ist
ohne dem ging es gar nicht.
Das ist die große Herausforderung, auch überhaupt Kinder, die sind ja, haben ja auch Angst, quasi vielleicht körperlich zu werden mit Erwachsenen oder gar gewalttätig. Also das muss man denen total nehmen und denen sagen, das ist in Ordnung und das ist jetzt für den Film und das ist kein Problem und das ist ja nicht echt, weil die natürlich davor irgendwie auch einen großen Respekt haben.
Und hätte die Susanne, hat einfach diese Atmosphäre, das lag viel an der Susanne, dass ihnen das Gefühl gibt, sozusagen, dass das ist ein Spiel und im Spiel ist das in Ordnung und nachher umarmen wir uns wieder und so, also ohne,
ja. Stimmt, und kämpfen das bei unzähligen Tischtennisturnieren wieder aus.
Wie war das für dich als Schauspielerin nun, ein ganz wichtiges Element des Ausdrucks nicht benutzen zu können? Also deine Augen, klar, die sieht man, aber wie gesagt, über einen sehr langen Zeitraum sieht man dein Gesicht nicht. Das ist ja eigentlich doch auch wiederum Horror für eine Schauspielerin.
Aber ich sehe das überhaupt nicht so, weil man spielt ja irgendwie mit dem ganzen Körper und diese Maske macht ganz viel, weil man schlechter sieht oder weil man sich in diesen Zustand komplett hineinbegibt, limitiert zu sein in seinen Bewegungsmöglichkeiten zum Beispiel. Und das macht ganz, ganz viel. Davon abgesehen, man steht ja als Schauspieler selten vorm Spiegel und überlegt sich, welchen Gesichtsausdruck mache ich dann und dann. Also das passiert alles irgendwie und das ist eigentlich eine tolle Erfahrung gewesen.
Und damit hast du eigentlich ganz wunderschön beschrieben, was auch die Wirkungskraft des Films ist. Nämlich mit limitierten Mitteln, ein ganz überschaubarer Rahmen, ganz überschaubare Figuren und eine ganz überschaubare Fabel, eben doch so eine ungeheuerliche Wirkung zu entfalten. Das ist ja genau das, was der Film macht, der eben die große verlogene Familienidylle total dekonstruiert. Und zwar in einer Weise, die einen dann doch erschaudern lässt. Insofern ist das genau der richtige Film für dieses heiße Wochenende. Also nachdem Sie jetzt einen schönen Tag verbracht haben, vielleicht im Bad, abends in diesem Film, da wird Ihnen ein richtiger Schauer des Entsetzens über den Rücken gejagt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Schöpfern dieses Werks, Veronika Severin. Susanne, schön, dass ihr hier wart. Ich sehe aus Österreich, ist jetzt also bei uns endlich im Kino zu sehen. Und das war's dann auch schon mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Und Ihnen noch ein tolles, super Wochenende, natürlich ein wundervolles, sommerliches Wochenende, aber eben auch viel Spaß im Kino. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.